ARD. One of our favorite things to eat in the fall time when the apples are at their peak here in Utah is homemade applesauce. And I make mine very simple. I just core my apples, I leave my peels on.
Man sieht eine Frau mit blonden Haaren, an den Seiten geflochten und dann zu einem Zopf zusammengebunden. Sie steht in einer Küche. Die Küche ist auf einem Bauernhof. Im Hintergrund sieht man einen alten grünen Ofen und vor ihr ist eine Arbeitsplatte aus Holz. Die Frau backt Donuts mit warmer Apfelsauce. Sie schneidet Äpfel, presst den Saft direkt mit der Hand und sie hat so eine blaue Schürze an. Ein Baby sitzt daneben auf einem Stuhl und schaut zu. Andere Kinder kommen vorbei, gucken immer mal wieder neugierig. Ein paar Szenen später ist das Baby dann in der Trage auf ihrem Bauch und sie schlägt einfach Eier auf, als wenn nichts wäre. Kurzer Schnitt, sie legt das Baby im Elternbett ab. Es ist eingeschlafen. Dann wieder zurück in die Küche, weiterbacken. Letzte Szene, der Vater hält das Baby, das wieder wach ist, jetzt auf dem Arm und probiert die Donuts. Die Kinder stehen drumherum und essen mit.
And that's what we had for dinner today was warm applesauce and apple cider donuts. I'm not complaining because it was so good. It was 10 out of 10, the perfect fall treat and my kitchen smelled amazing.
Das ist ein Ausschnitt aus der perfekten Welt der Ballerina Farm. Die Frau, die da backt, ist Hannah Neilman. Früher war sie professionelle Balletttänzerin in New York. Heute lebt sie zusammen mit ihrem reichen Ehemann auf einer Farm in Utah. Sie ist Mutter und hat 8 Kinder. Auf Instagram hat ihre Ballerina Farm über 10 Millionen Follower. Auf TikTok fast genauso viele. Die Follower lieben nicht nur diese Kochvideos. Sie lieben das Leben, das da gezeigt wird. Die Frau, die alles im Griff hat. Sie hat Kinder, sie hat einen tollen Mann, melkt die Kuh, streichelt die Ziege und dabei sieht sie verdammt gut aus. Und eigentlich immer gut gelaunt. Man sieht das Leben einer klassischen Hausfrau. Sie kümmert sich um Kinder und Haushalt, er bringt das Geld nach Hause, versorgt die Familie. Und alle sind glücklich. Und deshalb sehen viele in dieser Hannah Neilman die perfekte Tradwife. Eine Frau, die auf Social Media ein traditionelles Lebensmodell zeigt. Sie selbst lehnt für sich den Begriff Tradwife ab, auch deshalb, weil sie nicht nur Hausfrau ist, denn der Account Ballerina Farm, der ist zu einem richtigen Unternehmen geworden, das sie zusammen mit ihrem Mann führt. Von diesem Teil ihres Lebens, dieser Erwerbsarbeit, sieht man auf ihren Kanälen aber nichts.
Hey, this is my birthday present from Daniel. Hoping there are tickets to Greece.
Where is it from?
Ein anderes Video von der Ballerina Farm. Sie hat Geburtstag. Hannah Neilman strahlt in die Kamera, trägt die langen blonden Haare diesmal offen. Dazu ein Sommerkleid in Gelb und Weiß.
So, plane tickets?
Sie packt das Geburtstagsgeschenk ihres Ehemannes aus. Das ist so ein kleiner brauner Pappkarton, nicht extra eingepackt, sondern sieht eher so aus wie ein Paket, das der Paketbote gerade gebracht hat. Sie hofft auf Tickets für eine Reise nach Griechenland.
A hat I can wear in Greece.
Sie glaubt, es ist ein Hut, aber es ist kein Hut.
It's not a hat.
Es ist was anderes.
Oh, my A-game friend.
Eine Schürze mit Fächern great, zum Eiersammeln, wenn sie raus zu den Hühnern geht. Sie lächelt, schwingt ihr Bein, sie strahlt.
You're welcome.
Thanks, honey.
Ich hätte mich tatsächlich fast mit einem Mörder getroffen.
Für ihn war auch das Größte eigentlich immer die Familie. Aber man hat halt auch einfach gemerkt, dass sonst nichts da war.
Und da habe ich sie gefragt, ob sie gefährdet ist. Und dann sagte sie nein. Sie hat ihm gesagt, er soll ihre Finger von ihr lassen.
Ich bin Nadine Thielen und das ist im Fall Stefanie. Eine von 155. Ein Podcast des Saarländischen Rundfunks. Das ist Folge 4. Bilder. Man muss sich nur ein paar Videos von der Ballerina Farm angucken und schon kriegt man ganz viele solcher Videos zugespielt. Vor allem auf TikTok. Unter ihnen stehen Hashtags wie Tradwife, Hausfrau oder Stay-at-home-Girlfriend.
Ich zeige euch meinen Alltag als Hausfrau. Zuerst mache ich mich hübsch für ihn, räume die Wohnung auf und bereite ihm schon mal das Frühstück zu. Und ja, dann geht es eigentlich auch schon weiter mit ganz alltäglichen Haushaltsaufgaben. Und dann ist meistens auch schon Mittagszeit, also bereite ich ihm das Mittagessen zu und überlege mir noch, was ich für ihn backen kann. Und dann gibt es meistens noch ein leckeres Gebäckstück.
Ich bin ja ab morgen fulltime zu Hause, also ich gehe nicht mehr zur Arbeit. Und mir ist dann aufgefallen, dass ich ab morgen einfach offiziell Hausfrau bin. Und ich wollte einfach mal dazu sagen, ich verstehe nicht, warum das in der heutigen Gesellschaft irgendwie so runtergemacht wird. Früher war das auch komplett normal, wenn der Mann arbeiten geht, Geld nach Hause bringt und die Frau eben zu Hause bleibt und sich um Haushalt und Kinder kümmert.
Ich habe mich entschieden, nicht arbeiten zu gehen, sondern mich auf meinen geliebten Mann verlassen. Ich mag es, schwach zu sein und ich glaube, dass darin meine Stärke als Frau liegt. Ich wurde geboren, um das Leben zu genießen, die Schönheit und Ästhetik dieser Welt zu bewundern. Ich gehe gerne meinen Hobbys nach, freue mich auf jeden Tag, ohne an Geld zu denken. Im Gegenzug gebe ich meinem Mann meine ruhige, weibliche Energie des Glücks, der Dankbarkeit und der Liebe.
Die Tradwives selbst sagen, das ist unser Weg. So machen wir es. Wenn ihr es anders leben wollt, sind wir fein damit. Kritiker und Kritikerinnen sehen das anders. Was die Tradwives erzählen, das ist eine Aussteigergeschichte. Weg vom kapitalistischen System, wo die Frau zwischen Job und Familie nur verlieren könne. Hört sich für viele erstmal gut an. Das Problem ist aber, das kann die Frau ja nur, wenn sie einen Mann dazu hat. Das sagen die Tradwives so nicht. Aber sie zeigen es. Denn das Bild von Mann und Frau, das ist eben genau dieses stereotype Bild. Sie kümmert sich um alles im Haus, er um alles außerhalb. Also er bringt das Geld mit, während sie für den Haushalt sorgt, fürs Essen, für die Kinder. Während er sich auf der Arbeit müht, ist es ihre Aufgabe, ihn genau das nach der Arbeit vergessen zu lassen. Viele leben dieses Modell ganz genauso. Auch Stefanie und Stefan haben das so gelebt. Und wenn sich alle einig sind, auch kein Problem. Was aber, wenn es in der Beziehung hakt? Wenn sie raus will, aber von ihm finanziell abhängig ist? Die Tradwives machen ihre Videos für Frauen. Es gibt ein ähnliches Phänomen auf TikTok und Co. Eines, das sich aber an Männer richtet. Die Videos der Alpha-Männer.
Alpha-Regel Nummer 1. Respektiere jede Frau. Alpha-Regel Nummer 2. Wenn sie dich nicht respektiert, vergesse Regel Nummer 1.
Der Duden erklärt den Alpha-Mann als durchsetzungsfähigen, anderen Menschen dominierenden Mann. Für die Alpha-Männer geht es genau darum, sich männlich zu zeigen, stark, bestimmend und so auch die Frauen für sich zu gewinnen. Die Frauen, nicht eine bestimmte, sondern die Frauen insgesamt.
Vielleicht hast du auch schon mal gesehen, dass eine Frau den Raum betritt und dieser Raum ist voll mit Männern, okay, sagen wir mal, 10 Männer sind dort drin. Und plötzlich bemerkst du eine Sache. Alle werden zu Orang-Utans. Alle verwandeln sich plötzlich in Affen, hyperventilieren, versuchen irgendwie Eindruck zu schinden, Aufmerksamkeit zu bekommen und all das. Deswegen lehne ich ein bisschen zurück und entspann dich verdammt nochmal.
Früher zogen Männer in den Krieg, ohne zu wissen, ob sie lebend zurückkehren. Heutzutage leiden sie unter Depressionen wegen einer Frau, die nicht mal kochen kann.
Hör auf, zu nett zu sein. Denn der Grund, warum es mit deinem Date nicht geklappt hat, ist nicht, weil du nicht gut genug aussiehst, nicht gut genug verdienst oder auch noch nicht den Status hast. Der Grund, warum die Frau beim Date den Respekt aber so richtig vor dir verloren hat, ist, weil du ihr ständig nach dem Mund geredet hast, du nicht deine Meinung ausgedrückt hast und ab dem Moment, wo sie dich testet, einfach nicht auch mal zurück Konter gegeben hast.
Nur weil wir nicht zusammen sind, heißt nicht, dass du nicht mir gehörst. Du gehörst nur mir allein, glaub mir.
TikTok will, dass die Leute so lange wie möglich auf der Plattform unterwegs sind. Und deshalb braucht es Videos, die emotional sind, bei denen viele Leute lange zugucken, sie teilen. So wie bei den Videos von Tradwives und Alpha-Männern. Forscher und Forscherinnen der University of Kent haben in einer Studie aus dem Jahr 2024 gezeigt, dass der TikTok-Algorithmus frauenfeindliche Videos bevorzugt. Sie haben TikTok-Accounts für 4 verschiedene Nutzertypen angelegt. Und egal welcher Nutzertyp, alle haben frauenfeindliche Inhalte zugespielt bekommen. Selbst die, die am Anfang daran überhaupt kein Interesse hatten. Innerhalb von 5 Tagen hat sich der Anteil an diesen frauenfeindlichen Videos bei ihnen allen vervierfacht. Und nicht nur das. Was angefangen hat mit sehr klischeehaften Tipps für Jungs, wie zum Beispiel, wie sie zum echten Mann werden, das ist immer mehr umgeschlagen in Frauenfeindlichkeit bis hin zu Frauenhass. Die erste Frage, die für mich ganz wichtig ist, welcher Position nenne ich sie? Soll ich sie als Politikwissenschaftlerin, als Professorin für Bildungs- und Erziehungswissenschaften, also wie soll ich sie benennen in der Rolle?
Das machen irgendwie immer alle anders und ehrlich gesagt, ist es mir egal.
Okay.
Und auch als Sozialisationsforscherin darstellen, das ist ja meine Denomination, das passt vielleicht zu dem Thema.
Das ist Nina Kolleg. Sie ist Professorin an der Uni Potsdam und forscht dazu, was Menschen zu denen macht, die sie irgendwann sind. Anders gesagt, welchen Einfluss haben Eltern, Freunde, Kindergarten, Schule und alles drumherum? Und zu diesem Drumherum gehören natürlich auch Social Media. Wir haben uns zum Videocall zusammengeschaltet.
Meine Frage ist ja, Social Media, was macht das mit uns, wenn wir das angucken? Und eben vor allem, wenn wir uns diese traditionellen Geschlechterrollen angucken.
Das macht auf jeden Fall was mit uns. Identitätsentwicklung und Sozialisation sind ja ein langwährender Prozess, der nicht nur alleine über soziale Medien beeinflusst wird. Und nur allein, wenn ich mir ein Video anschaue, hat es ja nicht sofort einen direkten Effekt dann auf meine politischen Einstellungen oder auf meine Werte, gerade auch in Bezug auf mein Geschlecht. Wenn wir uns jetzt aber anschauen, dass die junge Generation wirklich stundenlang im Schnitt soziale Medien konsumiert und es ist ja klar und plausibel, dass eine lange Beschäftigung über mehrere Stunden mit solchen Inhalten einen Effekt haben muss. Alles andere wäre ja sehr unplausibel. Und selbst wenn es ein subtiler Effekt ist, der langsam vonstatten geht, der nicht direkt auf unsere Gedanken und unsere Köpfe einwirkt, ist dieser Effekt vielleicht sogar noch stärker.
Also gerade bei jungen Leuten passiert eine ganze Menge. Und Nina Kolleg erklärt auch, warum das so ist.
Also die Pubertät macht generell anfällig für solche Ideologien, dadurch, dass wir eben wissen, dass in der Pubertät, in dieser Phase des Lebens, das Gehirn besonders neuroplastisch ist, also besonders stark eben verändert werden kann. Ich meine, wir können unsere Einstellungen und Werte unser Leben lang verändern, aber es gibt bestimmte Phasen im Leben, das sind die ersten 3 Lebensjahre natürlich, aber dann auch in der Pubertät, in denen eben politische Einstellungen und Werte, gesellschaftliche Werte besonders stark beeinflusst werden können. Und dazu zählt die Pubertät.
Das war auch die Vermutung des Forschungsteams von der University of Kent. Sie haben mit Jugendlichen, mit Jungen, über die Ergebnisse gesprochen. Und auch mit Schulleiterinnen und Schulleitern und anderen Experten zum Thema in Großbritannien. Und alle haben bestätigt, was das Forschungsteam schon vermutet hat. Auf den Schulhöfen ist die Frauenfeindlichkeit längst angekommen. Und das eben vor allem bei den Jungs.
Ob häusliche Gewalt, sexuelle Übergriffe oder sogar Tötungsdelikte. Auf allen Ebenen haben Straftaten gegen Frauen und Mädchen im vergangenen Jahr zugenommen. Das geht aus einer speziellen Auswertung des Bundeskriminalamtes hervor. Mit mehr als 180.000 Betroffenen war Gewalt in Familien und Partnerschaften ein Schwerpunkt.
Spuren auf dem Gehweg. Sie erzählen von einer Gewalttat gestern in Bielefeld. Eine Frau mit Benzin übergossen. Die Polizei findet sie auf der Straße. Der Täter, ein Mann, vermutlich aus dem näheren Familienumfeld.
Jede Straftat, die sich gegen Frauen und Mädchen richtet, eben weil sie Frauen und Mädchen sind, muss konsequent verfolgt werden.
Es war der schreckliche Höhepunkt jahrelanger Gewalttätigkeiten, der seit heute vor dem Frankfurter Landgericht verhandelt wird. Die 40-Jährige hat es endlich geschafft, sich von ihrem gewalttätigen Mann zu trennen. Da bringt er sie um. Immer wieder hat sie die Polizei eingeschaltet, auch am Tattag. Doch da entwendet er den Haustürschlüssel, verschafft sich Zutritt und ersticht seine Frau mit 2 Messern. Mindestens 60 Stiche zählt der Rechtsmediziner. Zeuge der schrecklichen Tat, der kleine Sohn.
Immer mehr Frauen in Deutschland sind Opfer von Gewalt. Ein erstes Lagebild des Bundeskriminalamtes dazu zeige, wie sehr Gewalt zum Alltag vieler Frauen zähle, sagte Familienministerin Paus und forderte mehr Anstrengungen zu ihrem Schutz.
Heute Nachmittag erinnert hier in der Wohnsiedlung in Großborstel nichts mehr an die schreckliche Tat, bei der gestern Abend eine Frau mutmaßlich von ihrem Ehemann getötet wurde. Gegen 20.30 Uhr finden Nachbarn die 38-jährige Frau blutüberströmt im Treppenhaus. Sie stirbt noch während der Reanimationsversuche der gerufenen Rettungskräfte an ihren schweren Verletzungen, Messerstichen.
Das Bundeskriminalamt hat im November 2024 zum ersten Mal ein Lagebild veröffentlicht, in dem alle Straftaten in Deutschland aufgelistet sind, die sich gegen Frauen richten, und zwar eben, weil sie Frauen sind. Das Ergebnis ist, egal ob häusliche Gewalt, digitale Gewalt, sexuelle Gewalt oder Femizide, in allen Bereichen ist die Gewalt gegen Frauen gestiegen. Die Femizide, also das Töten von Frauen wegen ihres Geschlechts, sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. Die Spiegel-Journalistinnen Laura Backes und Margherita Betoni haben ein Buch darüber geschrieben. Es heißt »Alle drei Tage«. Als die beiden ihr Buch veröffentlicht haben, waren das die aktuellen Zahlen. 2019 gab es 117 Femizide in Deutschland. Im Schnitt also alle drei Tage.
Finde ich übrigens einen sehr starken Titel, weil das es ziemlich auf den Punkt bringt.
Danke, lieber Verlag.
Das hier ist eine der Autorinnen, Laura Backes.
Das einzige Problem ist halt nur, jetzt ist es ja nicht mehr so richtig aktuell. Eigentlich müsste es dann schon fast alle zwei Tage heißen. Hat man überlegt, das irgendwie anzupassen?
Nee, wir haben nicht überlegt, das anzupassen. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, wenn Leute uns zitieren und sagen, es heißt jetzt aber alle zwei Tage. Schade.
Hätte ich mir denken können, dass die Frage jetzt nicht die originellste war. Laura Backes und Margherita Betoni jedenfalls haben in ihrem Buch mehrere Protokolle gesammelt. Protokolle von Frauen, die einen Femizidversuch überlebt haben. Aber auch von Angehörigen, die ihre Schwester oder Mutter durch einen Femizid verloren haben. Und sogar von einem Mann, der sich Hilfe geholt hat, um nicht selbst zum Täter zu werden. Im Buch geht es um die Opfer, es geht um die Forschung zu Femiziden und es geht um Täter. Ich frage Laura Backes, welches Weltbild die Täter denn haben.
Wenn ich jetzt mal Klischees raushauen würde, dann wäre es, die Frau ist dafür da, den Mann glücklich zu machen, sich vielleicht um Haus und Kinder zu sorgen. Dafür bin ich in der Öffentlichkeit quasi the man, verdiene das Geld, bringe das Geld nach Hause, sorge im positiven Falle, sorge mich um meine Familie und sorge dafür, dass sie sicher sind. Das wäre das, die positive Version. Ich will aber auch sagen, dass diese Version sehr verbreitet ist, in abgespeckter Form ganz häufig vorkommt und ja natürlich auch einvernehmlich. Ja, auch Frauen suchen sich ja starke Männer mit guten Berufen, die viel verdienen, die für die Familie sorgen können. Und das ist okay, könnte man sagen. Natürlich, jeder macht, was er will und die finden sie zueinander und sind sie ja sehr einverstanden, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Aber es ist bis zu einem gewissen Grad patriarchal geprägt und nicht gerecht, weil es bedeutet, dass eine Frau zum Beispiel finanziell abhängig ist von ihrem Mann und sich nicht so einfach trennen kann. Sie kann, wenn es nicht läuft, nicht einfach sagen, es ist mein Geld, es ist mein Konto, ich gehe.
Es ist also das Weltbild, was wir auch bei den Tradwives und den Alpha-Männern sehen.
Ja, also bei so einem Täter passiert dann das, dass es eben, also es ist halt einfach extremer, könnte man sagen, ja. Es ist halt so, diese Frau gehört mir, ich darf über sie verfügen, ich darf entscheiden, mit wem sie spricht, was sie tut, was sie alles nicht tut, weil ich das darf, weil ich ein Mann bin. Und sie darf es nicht, weil sie eine Frau ist. Und wenn sie sich dem widersetzt, indem sie zum Beispiel geht, dann ist das nicht mit dem Selbstbild des Mannes kompatibel. Das darf nicht sein.
Die Autorinnen beschreiben im Buch auch das Stufenmodell der britischen Wissenschaftlerin Jane Monckton Smith. Jane Monckton Smith hat 370 Femizide untersucht und festgestellt, dass es bei allen ähnliche Dynamiken gab. Das Stufenmodell sieht so aus. Stufe 1 und 2 des Modells beschreiben den Täter vor der Beziehung, in der es zum Femizid kommt. Denn schon in vorherigen Beziehungen ist der Täter immer wieder durch kontrollierendes Verhalten, zum Teil auch durch Gewalt, aufgefallen. Außerdem starten seine Beziehungen in der Regel gleich sehr eng, mit Liebeserklärungen und besitzergreifenden Worten, also sowas wie »Du bist mein«. In Stufe 3 geht es um die Beziehung, in der der Femizid stattgefunden hat. In allen Fällen hat Monckton Smith Warnzeichen gefunden. Die Täter haben die Partnerin kontrolliert, manche haben sie geschlagen, manche die Frau gestalkt. Die Täter haben ihre Partnerin überwacht und ihr unterstellt, untreu zu sein. In Stufe 4 entscheidet sich die Frau, sich zu trennen oder sie zieht sich zurück. Es ist egal, ob es eine tatsächliche Trennung gibt, ob sie nur eingebildet ist oder ob die Frau sie angedroht hat. Für die Täter war das der Grund zu töten. In Stufe 5 dann eskaliert die Gewalt. Die Täter versuchen mit allen Mitteln, die Kontrolle über die Frau zurückzubekommen. In den Stufen 6, 7 und 8 beschreibt die Wissenschaftlerin Monckton Smith, wie der Täter einsieht, dass er die Kontrolle über seine Partnerin verloren hat, wie er plant, sie zu töten und wie er sie schließlich umbringt. Der Fall von Stefanie und Stefan passt perfekt in dieses Modell. Er ist also ein typischer Femizid. Wir haben aus Stefanies und Stefans Umfeld von diesen Dingen gehört. Davon, dass die Beziehung sehr eng gestartet ist. Dass Stefan Stefanies große Liebe war und er sich sofort in sie verliebt hat. Wir haben auch gehört von Stefans Kontrollwahn. Wusste Stefanie, wie gefährlich die Situation für sie war, als sie sich trennen wollte?
Es gibt so Untersuchungen von Frauen, die überlebt haben. Und in mindestens 50% der Fälle gab es vorher Gewalt in der Beziehung. Das Interessante daran ist, dass die Frauen sich der Gefahr aber gar nicht bewusst waren. Also die wussten natürlich, dass sie geschlagen werden oder geschubst werden oder was auch immer alles darunter zählt. Aber die hätten nie gedacht, dass er so weit geht. Sondern es war halt der Partner, dem manchmal die Hand ausrutscht. Und das ist ärgerlich, das ist frustrierend, das macht einem auch Angst, aber dass es manchmal auch Lebensgefahr bedeuten kann, hat keiner gecheckt und ich verstehe das. So, ich kann das nachvollziehen, dass man nur, weil dem Partner die Hand ausgerutscht ist, nicht gleich denkt, dass es zum Äußersten kommen kann.
Zurück zum Lagebericht des Bundeskriminalamts zu Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Die Gewalt wird also in allen Bereichen mehr. Auf der anderen Seite ist aber auch die Gleichstellung so weit gekommen wie noch nie. Das hört sich erstmal so an, als würde es nicht zusammenpassen. In Wirklichkeit passt es aber eben gerade deshalb zusammen. Im BKA-Bericht heißt es, gerade weil sich die Gesellschaft immer mehr verändert, empfinden die Menschen, die an traditionellen Werten festhalten, die Gleichberechtigung als Bedrohung. Das BKA sagt, genau das ist ein Grund für die steigende Gewalt. Und das BKA geht davon aus, dass der Frauenhass im Internet sich auf die Einstellungen in der Gesellschaft auswirkt. Anders gesagt, die Frauenfeindlichkeit, die wir auf TikTok und anderswo im Internet sehen, die verschiebt die Regeln, die in unserer Gesellschaft gelten. Das glaubt auch Nina Kolleck, die Sozialisationsforscherin von der Uni Potsdam.
Da passiert sicher ganz viel auch dazwischen. Und es ist sicher schwierig zu sagen, dass jetzt alleine das Anschauen von solchen Videos dann zu realer Gewalt führt. Weil die meisten Menschen, die sich mit der jungen Generation beschäftigen, haben schon diese Videos gesehen und praktizieren ja dann nicht reale Gewalt. Aber dass solche Videos tendenziell in der Gesellschaft und statistisch gesehen zu mehr Gewalt führen, das ist sehr plausibel.
Und dabei ist es nicht so, dass das einfach so durch Zufall passiert. Nina Kolleck sagt, gerade die Tradwives werden unterstützt oder unterstützen selbst oft die Ideen der neuen Rechten. Einer Strömung, die wegkommen will vom Schmuddelimage der alten Nazis und stattdessen auf rechtsextreme Intellektuelle und deren Theorien setzt. Diese Fälle gibt es. Und auch wenn nicht jedes frauenfeindliche Video auf TikTok, Instagram, YouTube oder sonst wo im Internet einen politischen Hintergrund hat, jedes dieser Videos hilft aber denen, die damit Politik machen.
Das heißt, hier wird ein Lebensmodell eben auch propagiert, das ganz explizit rechtsnationalistischen Strömungen zuzuordnen ist und das ganz explizit dadurch eben auch Gruppierungen von Männern unterstützt, die eben ganz tief misogyn sind, um dann ein rechtsnationalistisches Lebensmodell auch in unserer Gesellschaft noch viel stärker zu etablieren und zu verbreiten.
Liebe Frauen, ich möchte mich aus gegebenem aktuellen Anlass mit diesem Video persönlich an euch wenden.
Das ist Herbert Kickel von der rechtspopulistischen FPÖ in Österreich. Auf YouTube richtet er ein Video direkt an Frauen.
Es kann gar nicht oft genug betont werden, dass ihr alle in diesem Land Großartiges leistet. Ihr seid die ganz, ganz große Stütze unserer Gesellschaft. Ihr managt den Haushalt. Ihr besorgt die Einkäufe, ihr organisiert die täglichen Mahlzeiten, ihr übernehmt die Kinderbetreuung und Kindererziehung und ganz oft auch die Pflege eurer älteren Angehörigen. Liebe Frauen, ihr seid großartig.
Ein anderes Video. Björn Höcke, Landeschef der AfD in Thüringen, bei einer Rede.
Nur wenn wir unsere Männlichkeit wiederentdecken, werden wir mannhaft. Und nur wenn wir mannhaft werden, werden wir wehrhaft.
Wow!
Yes.
Whoa.
Yes, the Donald is good.
Whoa.
Oh, my man.
Donald Trumps berühmte Grab 'em by the Pussy-Aussage, wo er über Frauen sagt, wenn du ein Star bist, lassen sie dich alles tun. Du kannst alles tun. Ihn sogar, ja, ihr wisst schon, zwischen die Beine greifen.
Grab 'em by the I can do anything.
Und das fragt Maximilian Krah, der AfD-Spitzenkandidat für die Europawahl 2024, auf TikTok.
Jeder dritte junge Mann hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Sei selbstbewusst. Guck geradeaus. Und vor allem, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach und links zu sein hast. Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte Männer sind Patrioten. Dann klappt's auch mit der Freundin.
Was aber macht das alles mit uns? Oder anders gefragt, sorgen diese frauenfeindlichen Videos für mehr Gewalt gegen Frauen? Oder steigt zuerst die Gewalt gegen Frauen? Und deshalb gibt es eben auch so viele frauenfeindliche Videos bei TikTok und Co.
Ja, es ist natürlich das Henne- und Ei-Problem. Wenn einerseits auf sozialen Medien gewaltverherrlichende und frauenfeindliche Videos gezeigt werden, die dann eben auch den Männern Instrumente in die Hand geben, wie sie Frauen dominieren können. Und das dann wiederum zu einem Anstieg an Gewalt an Frauen führt und auch an Femiziden. Umgekehrt aber auch zu einer größeren Toleranz und Normalisierung von frauenfeindlichen Bildern und Gewalt an Frauen, dann ist es ein wechselseitiger Prozess, der sich hochschaukelt. Von daher, in der Wissenschaft gibt es tatsächlich wenig Studien dazu, was sehr schade ist. Da muss es viel mehr Forschung zu geben. Aber es wäre unplausibel zu sagen, dass sich solche Einstellungen, wenn sie in den sozialen Medien zunehmend dargestellt werden, wenn wir sehen, dass sie auch in der analogen Welt zunehmend ausgesprochen werden und eine Rolle spielen, dass sie keinen Effekt haben.
Und dass die Frauenfeindlichkeit bis hin zum Hass mehr wird, das zeigen die Zahlen in jedem Fall. Auf TikTok, in den Köpfen zum Beispiel der britischen Schüler und auch bei der tatsächlichen Gewalt. Nächstes Mal bei Im Fall Stefanie. Ihr ahnt es wahrscheinlich schon. Das ist Herr K.
Genau, es ging einfach genau um diese Problematik, dass sie im Rahmen dieser Trennung eben Befürchtungen hat, dass sie alleine mit den Kindern und im Haus nicht klarkommt.
Wo ist der Punkt, dass ich als Außenstehender sage, okay, das da ist echt komisch, aber ist es auch gefährlich?
Weil man einfach nicht sensibel dafür ist, weil es einfach doch nicht so eine Möglichkeit ist, die man vor Augen hat.
Und das hat mich auch damals sehr beunruhigt. Und da habe ich sie gefragt, ob sie gefährdet ist. Und dann sagte sie nein. Sie hat ihm gesagt, er soll ihre Finger von ihr lassen.
Das war Im Fall Stefanie, eine von 155. Im Fall Stefanie ist ein Podcast des Saarländischen Rundfunks. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. In der ARD-Audiothek findet ihr jetzt schon alle Folgen zusammen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst Sterne da, teilt ihn oder empfehlt ihn weiter. Danke an alle, die uns bei dieser Recherche unterstützt haben und mit uns über den Fall gesprochen haben. Und für alle, die Hilfe suchen, weil sie Opfer von häuslicher Gewalt sind, Angst haben, Opfer zu werden oder weil sie vielleicht Angst haben, zum Täter zu werden. In den Shownotes findet ihr Infos, wo ihr Hilfe bekommt. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Ich persönlich liebe Geschichtspodcasts, aber diesen hier liebe ich besonders. Geschichte, das ist ja eigentlich immer so eine Sache von großen Männern. In Lost Heroes geht es aber um die Frauen, die Großes geleistet haben und die viel zu oft in den Geschichtsbüchern fehlen. Also Lost Heroes von Cosmo, die zeigen die Frauen, die inspirieren, weil sie Role Models sind und weil sie Vorkämpferinnen waren. Lost Heroes gibt's in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.